Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich denke, das ist hier zu einer fast einer Gewohnheit, dass ich hier öfter auftrete. Danke nochmal für das Vertrauen, für die Einladung. Ja, meine Begrüßung heute an euch ist im Namen unseres Herrn Jesus, der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Er, Jesus, ist der Grund, warum wir ja heute Gottesdienst feiern. Er ist am Sonntag auferstanden. Das ist nicht Neues, was ihr erfahren dürft. Das heißt, wenn wir uns sonntags versammeln, verkünden wir auch oder feiern wir diese Auferstehung. Das machen wir bewusst oder unbewusst jeden Sonntag, weil Leute werfen Christen heute noch mal vor, sich nicht am Samstag, sondern am Sonntag zusammen zu treffen und dann den Gottesdienst feiern. Und ich denke, vielleicht ist Russisch, in Russisch steht Sonntag für Auferstehung. Ja, das ist nochmal eine Bestätigung für uns, dass wir Gott oder Jesus am Sonntag feiern dürfen. Die Kirche wird auch Ekklesia genannt. Und die Definition von Ekklesia ist wie eine Versammlung von Bürgern, die aus ihren Häusern kommen und treffen sich dann an einer öffentlichen Stelle und beraten sich. Und in dieser Art von Versammlung spielt die Ekklesia die Rolle eines Rates. Man kann die Kirche also ohne weiteres einen Ratgott definieren, die über jede Angelegenheit in unseren Ländern oder Gesellschaft entscheidet. Ja, als politische Nation wissen wir, wie es wichtig ist, dass wir Gemeinderäte oder Bundesrat haben. Ja, das sind die Leute, die wir in die Politik gewählt haben, und sie dürfen gerne entscheiden, wie Dinge in unserer Gesellschaft gemacht werden sollen. Und wir sind in den göttlichen Rat als Christen dann gewählt worden, um die himmlischen Pläne Gottes hier auf Erde durchzuführen. Ja, in meiner letzten Botschaft haben wir erfahren, wie wichtig wir durch die Erlösung aus dem Reich der Finsternis in das Reich der Licht oder des Lichtes versetzt worden sind, damit wir das Erbe der Heiligen teilen können. Wir haben entdeckt, wie wichtig wir für Gott sind, da wir die Krönung seiner Schöpfung sind, und wie wichtig es für ihn war, uns von der Macht der Verurteilung durch die Sünde zu erlösen. Wir haben auch letztes Mal erfahren, Erlösung heißt zurückkaufen, und wir haben ein Beispiel davon gesehen, Lösegeld zahlen. Ich denke, diese Wörter haben uns noch mal mehr Bedeutung gegeben. Ja, diese Erlösung wurde durch das kostbare Blut Jesu unwiderruflich und unanfechtbar gemacht worden. Nach dieser Erlösung sind wir dann im Heiligen Geist versiegelt. Er hat mir heute Zeit gegeben, ungefähr 40 Minuten, und ich habe ihn gewarnt, Afrikanern darf man nicht so viel Zeit geben. Wenn ich überzogen bin, dann ist der schuld, nicht ich. Aber wir lesen gleich ein Vers in Epheser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. In ihm seid ihr auch, nachdem ihr die Botschaft der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieser Heilige Geist ist der erste Teil unseres Erben. Okay? Das heißt, jeder Christ hat automatisch die Gabe des Heiligen Geistes. Also nicht Angst haben, dass ich habe keinen Heiligen Geist, deshalb kann ich auch geistliche Sachen nicht verstehen. Ihr habt das schon bekommen. Zur Erlösung des Eigentums Gottes. Das heißt, er hat uns versiegelt, und wir sind das Eigentum Gottes, das alle zum Lob seiner Herrlichkeit. Und die beiden Versen, die wir letztes Mal gelesen haben, haben damit zusammen zu tun, Epheser Kapitel 1, Vers 3 und Kapitel 2, Vers 6, haben wir verstanden, wir sind mit allen geistlichen Segen in himmlischen Orten gesegnet worden. Aber manchmal denken wir, wir sind so ganz weit von dieser Realität. Aber im Kapitel 2, Vers 6 haben wir auch erfahren, dass wir genau da sitzen, genau wo du gerade sitzt, siehst du mit Jesus Christus. Nachlesen nochmal, wenn ihr vergessen habt. Genau, wir leben dort, wir sitzen gerade dort. Herrlich. Und wenn wir ein bisschen Zeit nehmen, um das alles zu betrachten, stellen wir fest, dass wir auf erstaunliche Weise mit dem Potenzial unbegrenzter Fähigkeit gesegnet sind. Das Neue Testament sagt uns, dass wir dann ein ganzes Königreich hinterlassen bekommen und wir sind berechtigt, alle Vorteile des Inhalts des letzten Willens, also das ist der Wille der Person, die gestorben ist, unsere Erlösers Jesus, also alle diese Vorteile zu genießen. Und ein starkes Merkmal des Reich Gottes befindet sich in Hebräer 12, 28 und 29. Da wir nun ein Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann, also was wir bekommen haben, kann nicht erschüttert werden. Das heißt, es gibt Reiche, die erschüttert werden können. Aber das Reich Gottes, was wir bekommen oder empfangen haben, kann nicht erschüttert werden. Das ist sehr cool für mich, also für meine Begriffe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ermutigend. Lasst uns also dankbar sein und Gott mit Ehrfurcht und Furcht anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die sind wiederum eine aufregende Zusicherung und Verheißung, dass das Erbe, das wir erhalten haben, gesichert. Die Deutschen sind dafür bekannt, immer die Sicherheit zu haben, erstmal. Also das ist gesichert, und das ist auch gesegnet und von erster Qualität und begehrenswert ist das Reich Gottes. Aber hinter all diesen erstaunlichen Segnungen steht der unglaubliche Wunsch unseres Vaters, eine Familie zu haben, die die gleichen Rechte und Privilegien wie er selbst genießt. Und der oder an dieser Familie darf es nicht mangeln oder fehlen. Er ist der Gott der guten Beziehungen. Er hat uns verschaffen oder geschaffen, um durch uns den Himmel auf Erden zu erweitern. Wir beten ja so: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Steht da. Und du und ich sind dann gerufen, das in die Tat umzusetzen. Denn in Römer 8, Vers 19 heißt es, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes, also auch im Begriff von die Frauen, ne? Also nicht nur Söhne, oder es sind auch Töchter dabei, offenbart werden. Das heißt, diese Welt ist ja verfallen, und wenn wir offenbart werden, dann können wir diese Welt um uns beeinflussen. Die Frage, die letzten Sonntag aufgeworfen wurde, lautet: Wie können wir praktisch in den Besitz dieser Vorteile gelangen? Oder wie können wir das praktisch umsetzen? Heute wollen wir nicht alles, ich möchte aber vielleicht einsteigen, ein paar Aspekte davon ansprechen. Erstens, wir sollen dann dem Wort Gottes Glauben schenken. Manchmal ist es so, wir hören das Wort Gottes wie eine Geschichte oder Märchen oder was auch immer. Aber was das Wort Gottes sagt, ist standhaft und kann nicht einfach so weggefegt werden. Wir müssen verstehen, dass all dies gesagt oder geschrieben wurde, um in uns den Glauben zu wecken oder zu stärken. Der Glaube kommt also durch das Hören Und ich denke, ihr hört heute richtig. Und das Hören aber durch das Wort Gottes. Wir kommen nicht in den Gottesdienst, um dann Komödie zu spielen, aber wir kommen, um miteinander das Wort zu teilen. Und der Zweck des Gottes Wortes besteht also darin, dem Glauben Raum zu verschaffen. Glaube braucht immer Raum. Wenn wir dem Glauben keinen Raum schaffen, kann auch der Glaube nicht wirken. Erst wenn wir glauben, sind wir in der Lage zu empfangen. Denn in Hebräer Kapitel 1, Vers 11, Vers 6, ich habe hier viele Bibelzitate, ich höre bald damit auf, okay? Ich habe heute viele Bibelstellen dabei. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dann, dass er existiert oder es ihn gibt. Und er ist der Belohner denen, die in Gewissenschaft suchen. Gewissenschaft. Nicht einfach, okay, ich bin da im Gotteshaus, möge geschehen, was geschehen soll. Das ist eine Routine, ich gehe wieder nach Hause. Wir kommen in Glauben. Und wenn wir zu ihm glauben, sollen wir auch gewissenhaft wissen, dass es ihn gibt. Und der belohnt dann denjenigen, der ihn dann sehnsüchtig sucht. Der Glaube aber ist die Substanz dessen, was man hofft, und der Beweis dessen, was man nicht sieht. Glaube ist also keine Magie oder basiert sich nicht auf positives Denken. Es gibt viele Bewegungen da draußen, die jetzt Sachen schnüren, positiv denken und wird alles gut. Nee, wir haben eine feste Grundlage, die uns erlaubt, auch ja, gute Ergebnisse zu erzielen und diese Ergebnisse dauerhaft und verändernd die Welt umherum. Das Wort Gottes spricht eine Sprache und spricht von einer Realität, die in unserem alltäglichen Leben nicht so üblich ist. Aber mit dem Glauben wird alles möglich gemacht. Durch den Glauben begreifen wir, dass die Welten durch das Wort Gottes geschaffen wurden, sodass was wir sehen, nicht aus dem Sichtbaren entstanden ist. Das heißt, auch Glaube kann Dinge, die nicht existieren, ins Leben rufen. Mein zweiter Punkt hat damit zu tun, eins mit dem Wort Gottes werden. Ja, eins mit dem Wort Gottes, was heißt es? Wenn das Wort etwas sagt, vertraue ich und ich lasse das Wort in mir dann wirken und daraus wird etwas, was Gott vorhat, sichtbar zu machen. Bei der Schöpfung benutzte Gott das Wort und nachdem er den Menschen erschaffen hatte, gab ihm die Macht des Wortes. Jeder Mensch hat die Macht des Wortes bekommen. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 19 lesen wir, dass er, Gott, brachte die Tiere, die er damals geschaffen hat, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie er sie oder wie der Mensch jedes Lebewesen genannt hat, so hieß es bis heute. Das heißt, es treten Situationen in deinem Leben vor. Was machst du damit? Was sagst du in dem Moment, wo du vor einer Situation stehst? Pass auf, was du sagst. Pass auf, was von Wort von deinem Munde kommt. Weil die Worte, die in dir versetzt sind, haben diese Macht, Leben hervorzubringen. Auf diese Weise wollte Gott prüfen, ob Adams Realität mit der göttlichen Realität übereinstimmte. Und ja, das war der Fall. Auch heute steht dasselbe Wort zur Verfügung, um uns mit der göttlichen Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Und er ist in der Lage, unser Umfeld zu beeinflussen. Denn das Wort ist lebendig und mächtig. Er ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Steht in Hebräer 4, Vers 12. Wenn wir mit dem übereinstimmen, was das Wort Gottes sagt, wird es dann vollbringen, was Gott beabsichtigt hat. Denn das Wort kann nie versagen. Wir lesen Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort, das aus meinem Munde geht, nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird vollbringen, was ich will. Und es wird gelingen, wozu ich es gesandt habe. Und das Leben Jesu ist die Beweisführung und die Anwendung dieser göttlichen Realität, die in der Kraft Gottes begründet ist. Meistens haben wir Angst, das Wort anzuwenden, weil unser Verstand uns sagt, was wäre, wenn es nicht klappt. Der Schlüssel zum Umgang mit dieser Herausforderung liegt darin, wag es trotzdem, das Wort anzuwenden. Und der dritte Punkt, und ich werde euch ein bisschen heute in einer geschichtlichen Welt einzuführen, und ich hoffe, ihr schlaft nicht dabei, Zeugnis ablegen. Ja, ich möchte mit euch ein paar Zeugnisse teilen. Ich habe diese Zeugnisse selber oder persönlich erlebt. Das heißt, ich war dabei. Ich habe eine Rolle dabei gespielt oder manchmal als Zuschauer gewesen. Aber ich sehe, sie sind ja erwähnenswert. Und ich möchte damit auch eure Glauben stärken. Als ich mich letztes Mal vorgestellt habe, meine Familie zum Beispiel, habe ich mit Absicht vergessen zu erwähnen, dass mein Vater ein Pastor war und er ist heute im Ruhestand. Nun, ja, man sucht seine Familie nicht aus, richtig? Genau. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten sich viele, ich inklusive, auch zweimal überlegt, bevor ich damit einverstanden werde, ob ich in eine Pastorenfamilie geboren werden möchte. Pastoren sind nett gemeint, ja, die besten Eltern, die man sich wünschen kann. Sie haben eine besondere Art von Erziehung, denn als Pastorskind spürt man früh genug, dass die Welt so zwar so offen ist, aber doch sehr eng. Man hat nicht so viel Freiraum. Man soll mit gutem Beispiel vorangehen, bloß keinen Fehler machen, sonst bedeutet das Spott für deine Eltern oder Schande für sie. Ja, schon früh, ganz früh, musste ich belehrt werden, du musst beten, denn ohne Gebet gibt's gar nicht. Okay. Das habe ich mitgenommen. Und in der Pfingstgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, haben wir so diesen, es ist fast Routine geworden, dass jeden Sonntag Zeugnis abgelegt werden muss. Und ja, manch zu einem ist es einfach zur Gewohnheit geworden, dass Leute, die Zeugnis ablegen wollen, kommen einfach vorne und sagen, ja, wisst ihr, Anfang dieser Woche wusste ich nie, wie ich zum Essen oder Nahrung kommen soll, wie ich meine Familie ernähren kann. Aber Gott hat so durch eine Art Wunder gewirkt, dass dass ich Nahrung bekommen habe für meine Familie. Ja, es gibt so ein Sprichwort, und ich darf das auf Englisch sagen, in Afrika, we pray for the food. Oder besser, in Europe, they pray and they bless the food, but in Africa, you need to first pray before you find the food. Okay, angekommen. Stimmt teilweise. Und als Pentecostals, ist man daran auch gewöhnt, über natürliche Dinge zu feiern oder gut zu preisen, etc. Ich habe euch letztes Mal auch erzählt, dass ich nach Deutschland gekommen, das war schon ein Glück, pures Glück, dass jemand, der mich nicht kannte, mich einfach mal eingeladen hat, Papiere, alles fertig gemacht hat und ich durfte nach Deutschland kommen, um weiter zu studieren. Das war gefeiert als einfach ein Wunder. Genau. Aber etwa einen Monat, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann mit meinen Eltern telefoniert. Und bei diesem Telefonat habe ich den Eindruck bekommen, irgendwie wollte meine Mutter von mir wissen, und was gibt es schon in Deutschland? Was macht Gott durch dich so, dass ihr vier Sonntage in Deutschland, wie benutzt dich Gott, um die Deutschen zu segnen? Oh Mama, das ist ja zu früh. Ich wollte mich auch nicht weiter blamieren. Den Deutschen geht es so gut, Mama, weil alle ich habe mich einfach auf diese Wunder, auf diese Weise durch übernatürliches Nahrungsprovision alles beschränkt. Ich sage, ja, den Deutschen geht es so gut. Sie haben alles, was sie zum Leben brauchen. Ich bin nicht sicher, ob sie jemals hier ein Wunder brauchen. Sie beten anders. Sie benehmen sich anders, sie machen keinen Stress mit Gott und sie sind einfach cool. Da war meine Mutter nicht so sicher. Sie sagte, erzähl einfach den Leuten von den Wundern Gottes. Vielleicht brauchen sie ja ein Wunder, das weißt du nicht. Okay, ich wollte mich nicht länger blamieren, aber schließlich muss man auch seinen Eltern gehorchen. Das stimmt, sie sind immer noch Pastoren, sie sind meine Eltern, ich soll ihnen gehorchen. Okay, Mama, ich mag das mal. Und es war so in einem Hauskreis in Bayern, da habe ich versucht, ja, einige Wunder Gottes zu erzählen. Ja, und es ist etwas passiert, als ich ein Kind war. Ich habe einen Heilungsgottesdienst besucht und man hat so eine kranke Person gebracht. Diese Person war so, lag am Sterben. Von Krebs zerfressen. Und als wir begannen, Gott zu loben und zu beten, heute könnte man sagen, Gott hat die Augen von jemandem geöffnet und die Person begann zu beschreiben, was passierte. Ja, Gott will ihn heute heilen. Ich kann sehen, wie der Himmel geöffnet ist und man hat die Engel herabgeschickt. Und die Engel kommen, sie sind ja in ein Haus gegangen, das ist ein Lagerhaus, und sie suchen dort neue Herzen, neue Lungen, neue oder Organe, die nicht mehr funktionieren. Sie kommen jetzt, sie werden ihn jetzt hier operieren und vor uns heilen. Ich dachte, okay. Und als er sagte, okay, die Engel sind ja da, da habe ich meine Augen geöffnet, wollte gucken. Aber gut, ich muss heute verstehen, das ist eine geistliche Realität. Aber gut. Aber als er sagte, sie sind jetzt fertig, sie haben die geschädigten Organe in einen Eimer zurückgelegt und sie gehen wieder in den Himmel zurück, stand die Person auf und begann zu rennen. Ich dachte, das ist ein Wunder. Und das hat mich ja mitgenommen, seitdem ich Kind bin. Und für mich war es so, okay, es stimmt vielleicht oder doch richtig, dass Gott so ein Lagerhaus hat, indem er alle Ersatzteile von uns gelagert hat. Ja, stimmt. So dass wenn wir etwas brauchen, dann schickt ihr Engel dahin und sie holen diese Sache und sie kommen, sie ersetzen das einfach. Ich habe das so toll verglichen mit dem, okay, ein Autobauer hat auch danach gedacht, dass nach einiger Zeit wird Teile von diesem Auto kaputt gehen und ja, deshalb hat er auch Ersatzteile geschafft. Gott denkt besser als Menschen. Ja, aber nachdem ich dieses Zeugnis da abgelegt habe, kam eine Dame auf mich zu und hat gefragt, okay, Elolo, ja, in meiner Familie brauchen wir Wunder. Ich sage, okay, würdest du mal für uns oder mit uns beten? Ich sage, natürlich, das will ich, bete ja gerne. Das wisst ihr alle. Ja, sie haben einen Sohn, einen kranken Sohn, der zu dieser Zeit einer seltenen Krankheit erlitt. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das mit schlechten Blutwerten zu tun. Er durfte nicht essen wie die anderen. Man soll für ihn extra einkaufen und sein Essen soll richtig gewährt werden. Also die Familie hat versucht, mir zu erklären, da haben sie medizinische Begriffe verwendet. Da war ich der deutschen Sprache noch nicht mächtig und Es ist auch gut so, dass ich bis heute auch keine medizinischen Begriffe verstehe. Ich muss nur verstehen, okay, da ist ein Problem und Gott kann das jetzt schnell machen. Und als ich zur Familie gekommen bin, haben wir dann Psalm 46, Vers 1 gelesen. Gott ist unsere gegenwärtige Hilfe in der Stunde und in der Zeit der Not. Und ich habe da eine Not erkannt und habe zu Gott gebetet, du wirst diesen Jungen heilen, denn ich weiß, dass du der Heiler bist, der immer bereit ist zu heilen. Danach war ich mutig genug und der Familie gesagt, Gott wird ihn heute heilen. Ja, die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, wann trifft die Notsituation bei uns ein? Ich habe beobachtet und ich sehe, dass unsere Notsituationen sind immer so unterschiedlich. Not ist relativ, weil das ist mit unserer Schmerzgrenzen verbunden. Manche Menschen wollen einer Situation so widerstehen, bis sie keine Kraft mehr haben, dann holen sie Rufe, Nothilfe. Manche sind so stur, sie gehen dadurch, bis sie kaputt sind. Aber ja, wir Menschen definieren unsere Notsituation je nachdem, wie stark wir sind. Aber das soll nicht der Fall sein. Egal, wo deine Not auftritt, ist Gott bereit, einzugreifen und dann dir eine Lösung zu geben. Ich konnte sehen, wie sehr Simons Eltern Gottes Eingreifen gebraucht haben. Also der Sohn heißt Simon. Wir haben zusammen gebetet und ich sagte, Gott hat Simon geheilt. Und die Familie hat das auch geglaubt. Aber wie kann man das feststellen oder nachweisen? Ich habe so angeguckt und sagte, okay, gebt Simon dann, was er nicht essen darf. Und nach einem kurzen Zögern hat die Mama ihm dann Reis gegeben. Ich sagte, okay, ich habe gesehen, wie Simon den Reis gegessen hat und dann ins Bett ging. Aber die Familie hat in dieser Nacht nicht geschlafen. Ich ging nach Hause, habe einfach ruhig geschlafen. Sie hatten Angst, es könnte in der Nacht Komplikationen auftreten. Aber am nächsten Tag, als Simon aufstand, wollte die Mama ihm dann seine üblichen Frühstück vorbereiten. Das hat Simon gesagt, nee Mama, ich möchte das essen wie meine beiden Geschwister. Und das hat er auch getan. Und als Simon zur Schule ging, hat die Mama einen Zettel gegeben, liebe Lehrerin, sollte es heute etwas mit Simon passieren, bitte ruf mich sofort und inzwischen ruf Notwagen an, Ambulanz. Und Simon ging zur Schule, kam zurück und es ist nichts passiert. Und er hat an dem Nachmittag auch Fußball im Garten gespielt und sein Zustand hat sich verbessert und verbessert. Und nach ungefähr einem Monat oder nach einer Weile ging sie dann zur Klinik, Blutuntersuchung. Aber die Werte sind dann anders geworden. Da hat die Hausärztin gefragt, ja, wo wart ihr inzwischen? Was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Keiner hat es verstanden. Jesus hat Simon geheilt. Wir sind bis heute beste Freunde. Das nächste Mal bringe ich ein Foto mit. Und das ist ein Wunder und das hat für mich auch ein bisschen umgehauen, also mich ein bisschen umgehauen. Und aus Dankbarkeit, das ist Dankbarkeit, weil ich das 10-mal abgelehnt habe, hat Simons Vater Geld auf mein Konto überwiesen, also um einen Teil von meinem Studium abzubezahlen. Beweise gibt es auch. Ich kann auch Kontoauszüge vorbeibringen, einmal, wenn ihr wollt. Ja, aber nach diesem Geschehen habe ich dann, also diese Familie hat dann in der Gemeinde, in der Kirche ein Zeugnis abgelegt. Dann kamen weitere Leute, die auch Notsituationen hatten, auf mich zu und sagten, okay, Elolo, denkst du, Gott könnte das auch machen, das und jenes? Ja, er kann für mich, kann alles machen. Wir hatten eine Situation von einer jungen, also 16-jährigen Tochter von einer Lehrerin, die einfach von zu Hause gegangen ist. Sie war bei Obdachlosen, hat geraucht, hat Dinge getan und wollte nicht mehr nach Hause. Die Mutter, eine Lehrerin in der kleinen Stadt da, jeder konnte sehen, okay, das ist eine unerträgliche Situation für die Mutter. Und sie hat nur geweint und ja, Was kann Gott machen? Sie hat vergeblich versucht, auch mit Polizeieinsatz die Tochter nach Hause zu bringen, aber das hat nie geklappt. Und sie hat mich gefragt, was können wir da machen? Ich sage, okay, wo ist sie jetzt? Ja, irgendwo unter einer Brücke oder ich weiß nicht wo. Ich sage, okay, wir kommen zu dir nach Hause und wir werden sie einfach rufen, sie soll nach Hause kommen. Sie hat mich so ein bisschen quer geguckt, aber ich sage, okay, Elolo, komm mal mit. Und wir gingen zu ihr, haben kurz gebetet und man hat mir dann die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet. Und ich stand einfach da und sage, okay, sie heißt Ursel. Ursel, komm jetzt nach Hause, Mama braucht dich. Fertig. Und ich bin nach Hause gegangen. Nach einer Stunde hat dann mein Telefon geklingelt. Ursel ist gekommen, weinend, und fragte, Mama, was ist mit dir los? Was ist mit dir passiert? Ich höre so eine Stimme, deine Mama braucht dich, du sollst jetzt nach Hause gehen. Und mit Tränen in den Augen nackt die Mutter ihre Tochter in den Arm. Und sie war hungrig, natürlich. Und nach einer schönen und sauberen Dusche aß sie. Und dann hat die Mutter um Vergebung gebeten. Mama, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber vergib mir. Und seitdem ist Ursel zu Hause geblieben. Ich denke, sie ist ja verheiratet, hat 2 oder 3 Kinder. Ja, preis den Herrn. Und das ist erstaunlich. Manchmal, wenn wir solche Sachen hören, klingt das wie ein Märchen, aber das ist eine Realität. Gott ist unser Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Das, um dir nur zu sagen, das Zeugnis abzulegen, ist eine geistliche Waffe. Wenn wir Zeugnis ablegen, dann geben wir einen Raum für eine göttliche Waffe, die unser Leben oder Umfeld verbessern kann. Weil wir stärken dann den Glauben in anderen, damit auch diese andere Person es wagen, zu Gott zu rufen, Gott in seine Situation einzuladen, um dann eine Veränderung zu sehen. Offenbarung, das war mein Fehler, Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Bitte nachchecken. Ich habe die Beamer-Leute hier durcheinander gebracht. Aber das ist eine göttliche Waffe und wir haben überwunden durch das Blut. Wir haben genug über das Blut gehört, dann durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis zum Tod. Es gibt weitere Zeugnisse, aber ich sehe auch die Zeit. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten, okay, dann müssen wir schneller machen. Ich habe auch hier in Deutschland 2 schwere Unfälle gehabt. Bei dem einen haben wir die Polizei gerufen, bei dem zweiten, gut, so schwer es war, haben wir es geschafft, weiterzugehen. Denn als die Polizei kam, hat die Polizei nur gefragt, wie viele Tote oder wie viele Schwerverletzte gibt es? Und wir sagten einfach, keine. Da dachte ich, echt? Ja. Es war dramatisch, aber Gott hat uns gerettet. Denn als wir bemerkten, dass es nicht mehr möglich war, wir haben den Tod vor Augen gesehen, habe ich sehr laut gerufen, so einfach werde ich nicht sterben. Ob das einfach gewesen wäre. Ich werde nicht einfach durch einen Unfall sterben, das ist zu einfach. Und als ich das gesagt habe, stand das Auto still auf der Autobahn und nichts mehr ist passiert. Keiner konnte sehen, verstehen, warum das Auto zum Stehen geworden ist. Ja, aber es steht auch in der Bibel, wenn wir Gott in der Not rufen, oder jeder, der zu Gott ruft, ja, den wird er auch retten. Die nächste hat damit zu tun, dass wir mit türkischen Männern unterwegs waren. Wir waren in Berlin, wollen zurück nach Hardeberg kommen. Und das ist eine Mitfahrgelegenheit. Aber Kurz nachdem wir Berlin verlassen haben, haben wir festgestellt, diese Jungs waren nur im Club, haben nur getanzt und ja, alles Mögliche gemacht. Sie haben nicht geschlafen. Und wir konnten sehen, wie sie das Auto auf der Autobahn gefahren haben. Okay, möge Jesus uns schützen. Und es hat nicht lange gedauert, bevor wir dann einen Unfall hatten. Der Junge war auf Überholungsspur, dritte Spur, dann hat das Auto gegen den dritten Bordstein, also Bordkante da, gefahren, zog. Er war am Schlafen, Sekundenschlaf. Oder das war Minutenschlaf, das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur Jesus gerufen. Und was passiert ist, bis wir dann auf dieser Schulter, gekommen sind, das konnten wir nicht wissen. 2 Afrikaner, 4 türkische Männer. Aber gut, da haben wir die Polizei nicht gerufen. Wir haben, also eine Reife ist kaputt gegangen, wir haben Ersatzreife da reingetan und dann bei der nächsten Raststätte dann aufgepumpt und dann weitergefahren. Aber unterwegs hat der Fahrer gefragt, wer hat heute Jesus gerufen? Sagt, ja, das war ich. Ja, wisst ihr was? Dieser Name hat uns gerettet, weil ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war am Schlafen, bis ich diesen Namen gehört habe. Dann wurde ich wach, aber ich hatte Kontrolle über das Steuer verloren. Aber ich konnte sehen, dass eine Hand das Steuer übernommen hat und uns dann dahin gebracht. Das war nicht ich. Eine unsichtbare Hand hat das gemacht. Und er fing an zu weinen. Ich dachte, okay, das ist ja schön. Jesus hat das gemacht. Und das Gute daran ist, diese 4 türkischen Männer haben in diesem Fahrzeug an dem Tag ihr Leben Jesus gegeben. Sie sagen, ja, wenn Jesus so gut ist, dann wollen wir ihm auch unser Leben geben. Das ist sehr erstaunlich. Und das alles hat eine Grundlage in der Bibel, weil wir lesen in Römer Kapitel 2, Vers 4, ja, die Güte Gottes führt Menschen zum Umkehr. Das ist die Güte Gottes. Manchmal dürfen Leute einfach ja, die Güte Gottes erfahren. Und das durch uns. Ich erspare euch die nächsten Zeugnisse, weil sie noch ein bisschen zu lang war, aber das sind 2 Situationen, in denen eine junge Dame hier in Heidelberg, die war hier, die ist hier, immer noch hier, war in der Lehre zur Krankenschwester und ist mehrfach im Bus umgefahren worden. Ihr war schwindelig die ganze Zeit und am Ende hat man sie dann zum Krankenhaus gebracht und man festgestellt hat, dass sie bei ihrem Anfang von Demenz oder Alzheimer oder etwas Ähnliches war. Das ist sehr dramatisch für eine 26-Jährige. Und sie hat von mir gehört, hat mich angerufen, was soll man machen? Ich habe sie getröstet, aber ich habe mich dann an dieses Lagerhaus von Gott erinnert und habe ihr gesagt, okay, wenn alles bei dir dann im Kopf kaputt ist, dann können wir jetzt Gott bitten, ein neues Gehirn zu schicken oder was auch immer du verloren hast. Und das wird funktionieren. Ich sage, ja, okay, dann bleibt mir keine andere Wahl, als zuzustimmen. Da haben wir gebetet. Und nach dem Gebet sagte sie zu mir, ich habe den Eindruck, Gott hat mich geheilt. Ich sage, ja, okay. Ich möchte morgen nochmal zurück in die Klinik gehen, um dann ja, neue MRT oder so, was auch immer das heißt, durchführen zu lassen. Da hat in meinem Herzen etwas gesagt, ja, ist das nicht zu früh? Nee, ich soll auch dem gegenstehen, sage ich, okay, ja, warum nicht? Wie sonst würden wir noch feststellen, dass du geheilt bist? Und sie war dort und sie hat gefragt, kann ich eine neue MRT durchführen lassen? Man hat sie ein bisschen so quer geguckt, aber dann hat man das durchgeführt. Und das Ergebnis war anders. Und seit März 2021 ist ihr nicht mehr schwindelig geworden, sie ist nicht mehr vergesslich, sie ist gesund und munter und ja, alles abgeschlossen und jetzt begonnen zu arbeiten. Das ist Gottes Eingreifen, das ist ermutigend. Das letzte ist einfach eine HIV-Situation, aber ja, da hat Gott auf mein Herz gelegt, einfach Geld hinzuschicken und das Geld sollte verwendet werden, um Medizin zu kaufen, die notwendig war, um ja, die Person zu versorgen. Und manchmal hat auch unser Geld eine Stimme. Geld hat auch eine Stimme. Und ich denke, Deutschland ist ein Geberland. Ihr habt so viel in die Welt geschickt. Und die Stimme, die ihr da in die Welt geschickt habt, dass wir zurückkommen als Segen auf dieses Land. Das spüre ich, das weiß ich. Deutschland wird geschützt von allem, was in den nächsten Jahren kommen wird. Es könnte schlimmer werden, aber die Grenzen von Deutschland werden nicht mehr angegriffen werden. In Jesu Namen. Okay, das vierte Punkt, also das müsst ihr nicht verstehen, ne? Wenn die Zeit dazu kommt, dann doch sich erinnern. Der letzte Punkt hat damit zu tun, dass wir einfach Gott vertrauen oder Vertrauen gehorchen und beten sollen. Als Gott zu mir sagte, schick dein Geld dahin, das Geld, das du geschickt hast, soll verwendet werden, um diese Person zu versorgen, habe ich ein bisschen gezögert, aber okay, nur genau dieses Geld wird die Person heilen, also die Medizin benutzen, verwenden, heilen, okay. Danach ist es passiert, dass diese Person, die auf der Straße gefunden war, war schwanger, das Kind auch ja, von diesem HIV, fast von diesem HIV angegriffen. Am Ende hat man die Person erneut untersucht und HIV-Virus war nicht zu sehen und das Kind war gesund und die beiden leben heute noch gesund. Preis den Herrn. Ja, bei meinem Vorstellungsgespräch an my School of Ministry vor meiner Ordination, gut, man hat mich ja inzwischen als Pastor gekürt oder gekommen, ich wollte diesen Beruf nie machen, aber es verfolgt mich, ja. Da hat die Frau, die dann das Interview geführt hat, mich gefragt, ja, wann weißt du, dass Gott dein Gebet oder deine Handlung zu einem Wunder führen wird? Ich habe geantwortet, ich habe nie gewusst, was passieren würde. Aber ich bin mir sicher, dass Gott immer bereit war, etwas Gutes zu tun, was wir Wunder nennen. Und er suchte nur nach einem verfügbaren Mensch, Frau, Mann, durch den er wirken wollte. Und es passiert öfter, dass ich manchmal, man sagte, er ist am falschen Ort, am falschen Zeit, aber bei mir ist er, ich bin an gutem Ort, zu guter Zeit. Und Gott hat mich dann gebraucht, um Dinge zu tun. Ich brauchte nur den Mut zu vertrauen und zu gehorchen. Und Gott spricht auf verschiedene Weise zu uns. Wir müssen nur in der Lage sein, seine Stimme zu hören. Denn es steht geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn wir seine Stimme hören, wollen wir darauf reagieren. Meist spricht Gott zu uns durch sein Wort, vielleicht was ihr heute hört, aber auch meistens, wenn wir die Bibel lesen oder hören. Die Offenbarung, die wir durch das Wort bekommen, bringt uns dazu, auch manchmal richtig zu handeln oder richtig zu beten. Und das Gebet ist das Ergebnis unserer Offenbarung im Gottes Wort. Das Gebet ist ein Ort der Gemeinschaft und des Austauschs mit den himmlischen Realitäten. Das Wort regt uns zum Beten an, aber wir müssen uns selbst in das Wort hineinbegeben. Das ist eine persönliche Entscheidung, dass du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Das ist eine Entscheidung. Es gibt keinen Zwang. Genau, dafür, dass du auch ab und zu deine Bibel aufschlägst, das ist eine Entscheidung. Aber wenn wir das öfter tun, wenn wir mehr über oder im Gottes Wort entdecken und an dem Ort der Gemeinschaft mit Gott, das ist im Gebet, erhalten wir unsere Autorität. Und die Autorität wird nicht ohne den Glauben gewährt. Das Fehlen des Glaubens in unserem Leben gibt der Gegenwelt, der Welt der Finsternis, mehr Autorität. Das heißt, es schwankt immer wieder. Je mehr ich Zeit mit Gottes Wort verbringe, je mehr Autorität ich habe und je weniger ich das tue, Je mehr, desto mehr Autorität ich der anderen Welt gebe, mein Leben zu beeinflussen. Autorität beginnt mit dem Wort. Und das Wort bringt den Glauben hervor. Alle Vormächten oder alle Mächte gehören Gott. Aber er kann nur, also sie nur durch dich oder durch mich, das heißt durch einen Körper, zum Ausdruck bringen. Wir sind der Leib Christi. Jesus kann seine Autorität nur durch uns sichtbar machen. Amen. Bin ich in der Zeit? Überzogen. Geschafft. Okay, ich möchte mal kurz für uns beten. Jesus, wir danken dir für den heutigen Tag. Danke für dein Wort. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du dich hier offenbart hast. Ich bete, dass du dich jetzt dein Wort erneut segnest, weil das Wort ist in unsere Herzen gesät worden. Segne dein Wort und bring Furcht hervor. Ich befehle diese Gemeinde in deine Hände. Segne diese Gemeinde so reichlich, dass sie in diese Realitäten von Himmel auf Erde auftreten können. Dir allein sei Ehre und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.